SWR Kultur Hörbuch
Ipoh von Lauren Groff. Es liest Patricia Ciolkowska, Folge 3.
Am Morgen stehen wieder Glasflaschen auf der Treppe, Unmengen davon, Geister ihrer Nächte. Irgendjemand will ihr etwas sagen. Sie stellt sie drinnen neben die Eingangstür. Bei ihrem Anblick überkommt sie Verzweiflung. In ihrem Kopf ist es zu laut und neblig, um aus dem Haus zu gehen, und sie lässt die Jungen nach dem Frühstück im Schlafanzug Tintin schauen. Sie fühlt sich verpflichtet, sich mit Guy zu beschäftigen. Die Biografien erträgt sie nicht. Sie kann den mürrischen und hässlichen Mann darin nicht leiden. Also wendet sie sich wieder dem Guy zu, den sie mag, dem jungen Mann, der ihre Lieblingsgeschichte von allen geschrieben hat. Histoire d'une fille de ferme. Wunderschöne, schlichte Prosa. Es beginnt mit der Magd eines Bauernhofs, die an einem trägen Tag hinaus zu einer kleinen Höhle voll süß duftender Veilchen geht, um dort ein wenig zu schlafen. Während die Mutter liest, sieht sie Guys kantiges, junges Gesicht förmlich vor sich. Es ist 1881, Etretat, ein relativ warmer Tag Anfang März. Das Rattern von Kutschenrädern und das Geschrei der Seevögel weht ins Zimmer. Zettel atmen unter dem steinernen Briefbeschwerer. Guy fingert mit seiner kleinen, schwieligen Hand an seinem Schnurrbart herum, erweckt in Gedanken die Vorstellung von einer Magd zum Leben, die sich, aufgewühlt von sexuellen Regungen, in ihrer feuchten Höhle ausstreckt. In Guys Innerem wird dieses erträumte Mädchen real, und indem die Mutter ihn sich vorstellt, wird auch Guy real. Die Jungen kommen angerannt. Tintin ist zu Ende. Der kleine Junge furzt, dann hebt er einen Finger wie eine Pistole und sagt: »Un pistolet!« Als sie schließlich wieder runter zum Strand gehen, ist das Wasser weit weg und an seiner Stelle nur schwarz-grünes Ödland. Und der ältere Junge sagt mit der Stimme von Captain Haddock: »Mi de milliarde, mi sabor!« Sie setzen sich trotzdem, windgeschützt, vor die kostenlose Pop-up-Bibliothek. Der Teenager, der sie Tag für Tag im Blick hat, lässt sie in Ruhe. Die Mutter findet Marguerite Duras, Michel Houellebecq und Jean-Marie Gustave Le Clézio. Und während die Jungen in Bande dessinée blättern, schmökert sie und ignoriert das Regal voll Maupassant, das auf sie herabsieht. Sie beginnt Moderato Cantabile, ein Buch, das sie immer verachtenswert fand, zu zynisch, als dass man es ernst nehmen könnte. Es gibt in diesem Buch keine Liebe. Nicht einmal die Mutterfigur empfindet welche für ihren klugen und ungezogenen Sohn. Von Zeit zu Zeit sieht sie kurz zu den winzigen Figuren am Rand des zurücklaufenden Wassers auf und wendet sich dann wieder ihrem Buch zu. Die Sonne wird wärmer. Sie zieht die Jacke aus. In ihr beginnt etwas zu wummern, jenseits ihrer Gedanken und jenseits der straffen Sätze des Buchs, irgendetwas Schreckliches, aber sie kann nicht hinsehen, sie muss sich abwenden, denn wenn sie hinsieht, kommt es ihr noch näher, reibt den Kopf an ihr, und das kann sie nicht zulassen, nicht hier, allein an diesem kalten Ort mit zwei kleinen Jungen, um die sie sich kümmern muss. Der Größere setzt sich auf ihre Füße und lehnt den dunklen Kopf gegen ihre Knie. Der Wind spielt mit seinem Haar, aber sie darf ihn nicht anfassen. Nach einer Weile spürt sie, wie sein Körper erstarrt. Der kleine Junge ruft: »Da kommt mein Freund!« Sie sieht die Galoschen vor sich, die Jeans mit den Flicken über den Knien und den Bauch, der über den Gürtel hängt. Jean-Paul. Er grinst, seine Zähne sind oben am Ansatz voller Zahnstein. Der kleine Junge winkt ihm mit Whoopie Pie zu. »Alors«, sagt Jean-Paul. Er habe sie schon von Weitem erkannt Und da sei er mal vorbeigekommen, um Hallo zu sagen und zu hören, was die Forschung mache, wie den Jungen die Stadt gefalle, ob das Haus auch nett zu ihnen sei, ob alles in Ordnung sei und ob er irgendetwas tun könne, damit sie sich noch wohler fühle. Alles bestens, sagt sie. Danke, danke, danke. Sie denkt an das nicht funktionierende WLAN, aber weil sie Jean-Paul nicht im Haus haben will, sagt sie nichts. Er starrt sie an. Glaubt sie zumindest. Seine Augen liegen so tief in den Höhlen. Dann lässt er die Jungen in seinen Eimer schauen. Er ist voller Schnecken, die sich langsam bewegen. Das sind Bulots, sagt er. Zuerst übersetzt sie das im Kopf als Jobs, Bulot, was keinen Sinn ergibt. Dann begreift sie, dass es Wellhornschnecken sind, Meeresschnecken, Escargot aus dem Meer. Der Kleine steckt vergnügt die Hand in den Eimer, aber der Ältere macht ein höfliches Geräusch und lehnt sich noch fester gegen die Beine seiner Mutter. Viel gibt es nicht mehr zu sagen. Jean-Paul bietet ihnen ein paar Schnecken an, die sie dankend ablehnt. Dann macht er mit den Jungen ein paar Witzchen, die sie nicht verstehen. Und als die Stille zu zäh wird, zieht er knirschenden Schrittes von dannen. Sie sehen zu, wie er sich seinen Weg über die schwarz gesprenkelten Steine sucht. »Haben die mal gelebt?«, fragt der ältere Junge. »Ja«, sagt sie, »man isst sie mit Knoblauch und Butter.« »Oh«, sagt der kleine Junge, und dann, »warum?« »Ich glaube, weil sie lecker sind«, sagt sie. »Schnecken?«, fragt er und verzieht das Gesicht. Sie beobachtet, wie er nachdenkt. Sie sieht, dass er an die Schnecke aus Alice im Wunderland denkt. Sie wollte einfach nicht mittanzen. Die Schnecke, die sich weigerte, ins Meer geworfen zu werden. Es ist wunderbar, den gesamten literarischen Kanon eines anderen auswendig zu kennen. So, als wäre man in seine ganz persönliche Geheimsprache eingeweiht. Später in dem Restaurant mit dem ausgezeichneten Mittagsmenü wird der ältere Junge neidisch, weil der Kleine so flink seine Muscheln isst, einen fetten Brocken nach dem anderen herauspflückt. Und er beugt sich vor und sagt, »Die haben auch mal gelebt. Und jetzt sind sie tot. Du isst was Totes. Du hast lauter tote Muscheln im Bauch.« Der Kleine legt die Muschelschale ab, mit der er das Fleisch herausgezogen hat, und sagt, »Nein, doch«, sagt der ältere Junge, und isst ruhig weiter. Als er den Kleinen in sich zusammensinken sieht, leuchtet sein Gesicht triumphierend auf, und als seine Mutter ihm einen wütenden Blick zuwirft, lacht er. Er ist kein Soziopath, hofft sie, nur ein älterer Bruder. Sie selbst hat auch einen älteren Bruder, aus dem ein guter Mensch geworden ist, ein sanfter Arzt, der Veteranen versorgt und mit der Geburt seiner Töchter zum Feministen geworden ist, aber als Kind unendlich grausam zu ihr war. Ihr älterer Sohn ist nur selten grausam. Der kleine Junge klettert auf den Schoß seiner Mutter und schluchzt in ihre Brust. »Alles okay, kleiner Bär, alles okay«, sagt sie und streichelt ihm über den Kopf. Der ältere Bruder bedient sich an den Pommes seines Bruders. Auch so etwas, das es zu Hause nie gibt. »Nein, es ist nicht okay. Man darf nichts essen, was mal gelebt hat.« »Du musst nicht, wenn du nicht willst«, sagt sie. Nach einer Weile beruhigt er sich. Es wird Zeit für den Mittagsschlaf. Sie trägt ihn nach Hause, und als sie ihn in seinen Schlafsack legt, dreht er ihren Kopf zur Seite und flüstert ihr heiß und klebrig ins Ohr. »Was, wenn mich jemand essen will?« Sie kann ihm nicht einmal sagen, dass ihn niemand würde essen wollen, weil es nicht wahr ist. Manchmal würde sie selbst ihn am liebsten aufessen, in seine süßen, weichen Wangen beißen, als wäre er eine Brioche. Guy hatte mit einer Frau namens Josephine Litzelmann 3 Kinder, von denen er keins anerkannte. Alle starben als uneheliche Kinder, ohne seinen Namen zu tragen. Wie traurig für diese kleinen Kinder, dass ihr Vater keinen Wert auf sie legte. Wie schrecklich traurig für Guy, nicht zu wissen, wie man liebt, nicht einmal seine Kinder. Sie streichelt ihrem Sohn das Haar, bis er einschläft. Sie schläft. Der Mond ist aufgegangen, das Zimmer bleich. Sie war zu müde, um die Fenster zu schließen. Sie wollte kühle Luft. Irgendetwas fällt in ihren Traum, mitten auf den Boden. Es ist riesig. Es ist die größte Möwe. Sie sieht sie an. Die Mutter bleibt ganz ruhig liegen, macht sich schwer. Sie atmet kaum. Der Vogel bewegt sich nicht, steht einfach nur im silbrigen Licht. Sie fragt sich, ob er wohl gleich etwas sagt, denn genau das tun Vögel in Geschichten, und die Sprache, die sie am besten spricht, sind Geschichten. Er hätte eine tiefe Männerstimme. Selbst jetzt, nach allem, was sie weiß und gelesen hat, ist die Standarderzählerstimme in Geschichten männlich. Aber der Vogel steht einfach nur stumm da. Irgendwann werden ihre Lieder schwer und sie dämmert wieder ein. Am Morgen kriechen die Jungen zu ihr unter die Decke mit kalten Händen und Füßen. Sie bleiben ruhig. Der kleine Junge nuckelt wohlig seufzend am Daumen. Unter enormer Anstrengung öffnet sie die Augen. »Ich hab was geträumt«, sagt sie, »dass ein riesiger Vogel durchs Dachfenster gekommen wäre, sich mitten ins Zimmer gesetzt und mich angesehen hätte.« »Du hast Mundgeruch«, sagt der ältere Junge, »als ob in deinem Mund irgendwas gestorben wäre.« »Dürfen wir Tintin gucken?«, fragt der Kleine. Sie zieht die Füße unter die Federdecke und wärmt sie an den Beinen der Kinder, die aufkreischen, als sie das Eis in ihren Knochen spüren. »Ach, was soll's, warum nicht?«, sagt sie. Als sie es endlich schafft, sich zu bewegen, steht sie auf. Um ein Haar wäre sie in einen großen, galertartigen Klecks Vogeldreck mitten im Zimmer getreten, glänzend und blutdurchzogen wie ein Auge. »Ja«, antwortete die Kellnerin der Mutter, »Fécamp sei während des Krieges tatsächlich schwer bombardiert worden.« Sie klang gut gelaunt, fasste die Frage aber offenbar als Beleidigung auf, denn nachdem sie das Essen gebracht hatte, kam sie nicht mehr zum Tisch. Dabei hatte die Mutter nur gefragt, warum es am Hafen fast keine alten Gebäude mehr gab. Aber es kann schon sein, dass man ihr angemerkt hat, dass sie noch nie eine so hässliche Stadt wie diese gesehen hat. Der Tag hat eine lohgelbe Farbe. Das Halbrund des Strands zwischen den Klippen ist hier viel breiter, sodass die Klippen selbst klein wirken, wie nachträglich hinzugefügt. An einem Ende der Strandpromenade haben sie einen Rummelplatz gesehen. Alles lag noch unter Planen und die Schausteller saßen missmutig in ihren Plastikstühlen und rauchten. Die Jungen bettelten, wollten unbedingt die Karussells sehen, aber der Rummel öffnet erst am Nachmittag und die Mutter fürchtet, vor lauter Tristesse zu sterben, wenn sie so lange in dieser Stadt bleiben muss. Sie hat die Jungen in ein Restaurant geschleppt, das nicht ganz so übel aussah wie die anderen. Die Jungen können keine Galette mehr sehen und auch keine Pommes frites. Aber alles andere auf der Karte hat mal gelebt und sie kapituliert. Sie hat keine Kraft mehr und lässt sie Pistazieneis zum Mittagessen. Die Becher werden mit brennenden kleinen Wunderkerzen serviert und die Gesichter der Jungen leuchten auf, für einen Augenblick glücklich. Sie trinkt einen Krug Cidre und stochert in ihrem angebrannten Omelett herum. Am Rand der langen Strandpromenade wedeln dieselben Fahnen, die es überall entlang der Küste gibt, flappend im stürmischen Wind, im schmutzigen Himmel. Die Touristen in dieser Stadt wirken mürrisch, eilen in die Restaurants, wärmen sich die Hände an Kupfertöpfen voll Muscheln in cremiger Soße und reden kaum miteinander. Obwohl sie ein scheuer Mensch ist, verspürt sie den Drang, an irgendeinen dieser Tische mit den bedrückten Speisenden einen Stuhl heranzuziehen und atemlos über irgendetwas zu sprechen, über Politik, Geld oder Gott, egal, irgendetwas Erwachsenes, Hauptsache mit der Zunge einem Gedanken folgen. Einsamkeit ist eine Gefahr für einen arbeitenden Geist. Wir müssen uns mit Menschen umgeben, die denken und sprechen. Wenn wir lange allein sind, bevölkern wir die Einsamkeit mit Spukgestalten. Guy hat es gesagt, in der Orla. Entlang der Strandpromenade gibt es alle 30 Meter tadellose Minispielplätze. Und sie beschließt, den Tag zum Trainingstag zu machen, damit er nicht ganz verloren ist. Die anderen Eltern beobachten völlig baff aus dem Augenwinkel, wie sie Crunches, Klimmzüge und Liegestütze macht und auf der Stelle joggt, während die Jungen krakelend auf den Geräten herumklettern und Verstecken spielen, ohne die anderen Kinder zu beachten. Obwohl die Blechhütten auf der Strandpromenade alle geschlossen sind, liest die Mutter, während sie ihre Squat-Jumps zählt, die Angebotstafeln. Eine Coupe Américaine ist ein Eisbecher mit 8 verschiedenen Sorten Eis, Schlagsahne, einer Banane und 3 verschiedenen Soßen. Ein Hot Dog Américain ist ein 30 cm Würstchen in einem halben Baguette überbacken mit Gruyère. Eine knapp einen Meter lange knallbunte Fruchtgummischlange mit Schaumzuckerfüllung wird Réglisse Américaine genannt. Anscheinend ist alles fiese und widerliche amerikanisch. Tja, sie kann nicht direkt widersprechen. Sie hopsen weiter die Spielplatzmeile entlang, überholen sich gegenseitig. Trotz der Kälte beginnt sie zu schwitzen und die Jungen auch. Als die Sonne ein wenig herauskommt, wird Lo gelb zu beige. Gott, bin ich einsam, denkt sie. Sie erreichen einen Leuchtturm am Ende eines Kanals, durch den große Schiffe, rostrot und metallgrau, zum Ruhen in die relative Sicherheit der Stadt gezogen werden. In die Achselhöhle, da wo die Hafenmole ins offene Meer übergeht, klatschen rasende Wellen, riesig und gewaltig. Die Galetsteine springen wie Lachse. Wollte jemand in diesen Wellen baden, würden sie ihm den Schädel einschlagen. Die zurücklaufenden Wellen klingen wie ohrenbetäubender Applaus. Leicht aufgedreht vom Sport verbeugt sich die Mutter. Danke, danke. Aber die Jungen lachen nicht. Lange stehen sie einfach da und beobachten die springenden Steine. Und dann sieht sie auf ihrem Handy auf die Karte und stößt einen freudigen Schrei aus. »Seht mal«, sagt sie und zeigt auf eine kleine Ansammlung von Häusern aus dem 19. Jahrhundert, die sich auf der anderen Seite des Kanals dicht zusammendrängen, argwöhnisch gegenüber den Industriebauten aus dem 21. Jahrhundert ringsherum. »In dem Haus da«, sie zeigt auf den Quai Guy de Maupassant, »wurde Guy de Maupassant wirklich geboren«, sagen viele. Wobei es niemand wirklich weiß. Seine Mutter war ambitioniert und hat ein Schloss gemietet, das Château de Miromesnil. Da fahren wir noch hin, wenn wir mit Ypres fertig sind. »Ich bin mit Ypres fertig«, sagt der ältere Junge. »Ich auch«, sagt der kleinere. Jedenfalls hat seine Mutter gesagt, er wäre auf Miromesnil geboren worden, aber andere meinten, er wäre in Wahrheit hier zur Welt gekommen und das andere wäre nur eine Behauptung, weil sie so schrecklich snobistisch war. »Guy, Guy, Guy«, sagt der ältere Junge, »du redest dauernd nur von Guy.« »Ich weiß gar nicht, wer dieser Guy Dingsbums überhaupt ist«, sagt der Kleine. »Ich will's gar nicht wissen«, sagt der Ältere. »Ich will's auch nicht wissen«, sagt der Kleine. Er sieht die Mutter aus den Augenwinkeln an und sagt, »ich hasse ihn.« »Ich auch«, sagt der ältere Junge. »Hassen?«, fragt die Mutter. Und während sie es ausspricht, merkt sie, dass auch sie Guy hasst, dass das, was sie empfindet, obwohl sie seit 10 Jahren über ihn zu schreiben versucht, keine Liebe mehr ist, sondern Hass. Der Mann hatte keinerlei Moral und war das Gegenteil von allem, was sie an Menschen und in der Literatur liebt und wertschätzt. So einfach ist das. Eigentlich hasst sie ihn schon lange. Wenigstens seit sie in den Biografien von der Zeit gelesen hat, in der Guy als junger Mann beim Marineministerium arbeitete und an den Wochenenden mit seinen zügellosen Kumpanen loszog, um auf der Seine zu rudern, zu vögeln und gebratenen Fisch zu essen. Ein Kollege wollte Teil der kleinen Clique sein. Ein Mann so weich und blass wie Talg. Und für so niederträchtige Jungen wie Guy und seine Freunde war er das perfekte Opfer. Sie hassten ihn. Sie nannten ihn Moul Abbé, eine Obszönität, die in etwa so viel wie Fickgesicht bedeutet. Sie beschlossen also, ihn zu schikanieren. Sie warteten, bis es dunkel wurde. Dann drückten sie Fickgesicht auf den Boden, hielten ihn fest und masturbierten ihn zuerst mit Fechthandschuhen. Dann steckten sie ihm ein Lineal ins Rektum. Er starb 3 Tage später an seinem Schreibtisch. Es war nicht ganz klar, ob er an den Verletzungen starb, die er durch diese Schikanen davongetragen hatte. Da schrieb Guy einen Brief an eine Freundin. »Tolle Neuigkeiten! Fickgesicht ist tot. Gefallen auf dem Schlachtfeld, sprich auf seinem fetten Bürokratenarsch, am Samstagnachmittag gegen 3.« Sein Chef hat ihn gerufen und als ein Referendar zu ihm hineinging, fand er den armen Kleinen reglos vor, die Nase im Tintenfass. Sie haben ihn zu beatmen versucht, aber er kam nicht wieder zu sich. Beim Marineministerium war alles in heller Aufregung und einige behaupteten gar, unsere Drangsalierung sei schuld am frühen Ende seiner Tage. Tot, tot, tot. Was für ein dichtes, herrliches Wort. Tot. Kein Scherz. Er ist tot. Tot. Unser Fickgesicht ist nicht mehr. Frisst nicht mehr, pisst nicht mehr. Hat er sich denn wenigstens selbst umgebracht? Ich hasse Guy de Maupassant auch, sagt die Mutter leise. Die Jungen sehen sie erstaunt an. Hassen ist das schlimmste Schimpfwort, das sie kennen. »Warum sind wir dann überhaupt hier?«, fragt der ältere Junge. »Wenn du diesen Guy irgendwas doch so hasst, das kapiere ich nicht.« »Bist du sauer auf Daddy?«, fragt der kleine Junge. »Oh mein Gott, nein«, sagt sie. Dann fällt ihr ein, dass sie immer die Wahrheit sagen wollte, und sie fügt hinzu: »Jedenfalls nicht mehr als sonst auch.« »Warum sind wir dann hier?«, fragt der ältere Junge. Sie zählt an den Fingern auf. »Erstens, damit ihr Französisch lernt. Zweitens, um über Guy zu forschen, den wir alle hassen. Drittens, um der Hitze in Florida zu entkommen, die mich fast umbringt. Viertens, sagt sie nicht, weil ihr schon die ganze Zeit etwas schwer auf dem Herzen liegt, das sie durch ihre Flucht nach Frankreich abzuschütteln hoffte. »Also mich bringt die Kälte hier fast um«, sagt der ältere Junge. »Ich hasse Frankreich.« Sie seufzt. »Ich will zu Daddy«, sagt der kleine Junge. »Ich will zu meinen Freunden und zu Grandma und zu meinem Daddy und ins Sommercamp. Da ist gerade Piratenwoche«, sagt er. »Glaub ich.« Der ältere Junge legt einen Arm um seinen Bruder. »Im Sommercamp ist immer Piratenwoche«, sagt er traurig. Sie hat Fahrkarten fürs Karussell gekauft, aber die Jungen sind so deprimiert, dass sie keine Lust haben. Sie wollen nur auf ihren Plastikstühlen sitzen und zusehen, wie sich die anderen Kinder immer wieder im Kreis drehen. Beide haben einen grünen Pistazieneisbart. Immerhin hat die Mutter zum Abendessen eine ganze Karaffe Rosé getrunken und die wummernde Musik übertönt das Möwengeschrei. Der Himmel ist schon rot. Der Sonnenuntergang wird sich über Stunden ziehen. Sie fühlt sich haltlos. Sie setzt sich neben ihre Söhne und beobachtet ein Grüppchen von etwa 6 straßenköterblonden Kindern, die auf der Kaimauer spielen. Alle haben ratzekurze Haare und ungefähr der Hälfte läuft der Schnodder bis zum Kinn runter. Einige hält sie für Mädchen. Sie haben Platzhalterknospen anstelle von Brüsten. Die Mutter beobachtet, wie die Kinder die Kaimauer hinunterspringen, und eine unendliche Müdigkeit überkommt sie. Sie leuchten weiß, wie Engel, denkt sie. Vielleicht ist es aber auch nur Mangelernährung. Sie kann sich nicht gegen den Gedanken wehren, dass die heute geborenen Kinder die letzte Generation Menschen sein werden. Ihre Söhne haben bisher nur Glück gehabt, aber auch sie werden eines Tages leiden. Die Mitternacht der Menschheit naht, das spürt sie. Ihre Welt ist so voll von Schönheit, das letzte schreckliche Aufblitzen von Schönheit vor der langen Dunkelheit. Eine Abenddämmerung wie diese mit dem kühlen Wind, der untergehenden Sonne, dem Meer, dem Karussell und dem Eis nicht zu genießen, kommt ihr plötzlich zutiefst unmoralisch vor. Jetzt überkommt sie ein Hunger, der sich innerlich nicht genau verorten lässt, eine Sehnsucht, aber nach was? Vielleicht nach Güte? Einem moralischen Bewusstsein, das laut und klar ist und größer als sie, etwas, das sie umhüllt. Nein, nein, etwas, worin sie sich einen Moment verstecken und sicher fühlen kann. Sie steht etwas beschwipst auf, geht zu den Kindern auf der Kaimauer und gibt einem, das Brustknospen hat, eine der laminierten Karussellfahrkarten. Das Kind sieht die Mutter an, schenkt ihr ein kurzes Zahnlückengrinsen und springt von der Kaimauer. Der Rest der Bande folgt ihm. Dann rennt das Grüppchen zu der Frau, die die Fahrkarten einsammelt, und die vollbusige Blondine sieht die Kinder stirnrunzelnd an, reißt ihnen die Fahrkarten aus den Händen und brummelt irgendetwas, und dann sagt das Mädchen etwas zu ihr, woraufhin sie den Kopf hebt und übers Karussell hinweg zu der Mutter sieht, das Gesicht verächtlich zusammengekniffen. Die Kinder mit dem ratzekurzen Haar gehen nicht auf das Karussell. Sie rennen weg. Da wird der Mutter klar, dass sie eine Idiotin ist. Die Kinder gehören zur Karussellfrau. Die Mutter sieht zu, wie diese sich wegdreht und weiß, noch bevor sie ihn ansieht, dass ihr jüngerer Sohn in Tränen ausgebrochen sein wird, weil sie die Fahrkarten verschenkt hat und dass der Ältere ein entsetztes Gesicht machen wird. Noch so ein Fehlschlag ihrerseits, der bis auf seinen Grund sinken wird und den er nie mehr vergisst. Sie sind schon seit 10 Tagen in Yport, als ihr endlich auffällt, dass auf dem kleinen Platz vor der Kirche ein Schild mit dem Hinweis auf Gratis-WLAN hängt. Sie bittet den älteren Jungen, dem Kleinen ein Buch vorzulesen, und er hockt murmelnd neben ihr auf dem Bordstein, denn die einzige Bank ist besetzt, von Tauben und einer Frau, die ein Nickerchen macht. Sie hat tausende von E-Mails. Schnell geht sie durch, löscht Spam, Mails von Leuten, die irgendwas von ihr wollen, Mitteilungen von den Schulen der Jungen und Nachrichten freundlicher Stalker. Berufliches verschiebt sie in einen Ordner für später oder vielleicht auch nie. Sie hat 10 Mails von ihrem Mann, von Mal zu Mal mit mehr Ausrufezeichen. Sie versucht es per Skype, aber mit stumm geschaltetem Klingelton, um bei ihren Söhnen keine Hoffnungen zu wecken, aber ihr Mann antwortet nicht und zur Strafe antwortet sie nicht auf seine Mails. Soll er ruhig in der Luft hängen. Und dann sind da 5 E-Mails von verschiedenen Leuten, die alle den Namen desselben Freundes in der Betreffzeile haben. Dieser Freund ist der wunderbarste Mann auf Erden. Ein schlanker, bescheidener Veganer mit Vollbart und Tattoos, die er sich in seiner Jugend in einer Punkrock-Kommune selbst gestochen hat. Heute ist er Bibliothekar, Cartoonist und Schriftstellerkollege. Sie hatte immer den Verdacht, er könnte zu nett sein, um je ein großer Schriftsteller zu werden, aber vielleicht ändert sich das mit den Jahren. Ihre persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Menschen mit den Jahren gemeiner werden. Als sie einmal einen richtig miesen Tag hatte, kam er zufällig auf seinem Fahrrad vorbei und hielt an, und sie erzählte ihm von ihrer Traurigkeit, dem Gefühl von Sinnlosigkeit und lauerndem Unheil überall, und er nahm sie in den Arm und stellte ihr am Abend einen ganzen veganen Schokoladenkuchen vor die Tür. Als ihr Mann im Bett war, aß sie die Hälfte davon, und auch wenn sie sich sofort noch viel schlechter fühlte, hatte ihr diese liebe Geste in dem Moment, als sie den Schuhkarton geöffnet und die wunderschön glänzende vegane Buttercreme darin gesehen hatte, das Gefühl gegeben, geliebt zu werden. Vor 1 Jahr war sie bei seiner Hochzeit im Süden Floridas dabei gewesen. Er heiratete seine Freundin aus Highschool-Zeiten, die genau wie er am ganzen Körper tätowiert war. Eine dünne Betty Page mit rotem Lippenstift und einem weißen Neckholderkleid. Sie zogen von Florida nach Philadelphia. Sie bekamen ein Baby. Sie gaben ihm den Namen einer Figur aus dem letzten Buch der Mutter, der stärksten, toughesten und besten des Buchs, auch wenn die Namenswahl Zufall gewesen sein kann. In allen E-Mails steht dasselbe. Dieser gute und stille Mann hat sich umgebracht. In ihren Ohren ein dröhnendes Schlürfen. Als sie aufsieht, ist der kleine Platz an den Rändern verschwommen. Die Angst ist zurück. Sie hat sie aufgespürt, hier in Ipor, diesem Städtchen, das sie für so klein gehalten hat, dass man es nicht entdeckt. Wenn die Mutter und ihre Söhne zurück nach Florida kommen, wird im Atrium des Thomas Center ein Gedenkgottesdienst stattfinden und die Mutter wird sich in der Hitze gegen eine der kühlen Steinsäulen lehnen, eingeschüchtert von der kollektiven Trauer um sie herum. Die Witwe ihres Freundes und ihre Tochter aus einer früheren Ehe, schon ein Teenager, werden da sein. Das Baby wird da sein. Die Mutter wird den perfekten Babykopf berühren und seine Wärme spüren. Und dann wird ihr das Aufblitzen von Dankbarkeit einfallen und sie wird begreifen, was sie dem Baby in diesem Augenblick angetan hat. Die Sünde der Erleichterung, dass sich diese Tragödie nur am Rand ihrer Welt abgespielt hat, nicht mittendrin. Weil diese Trauer eine ist, die sie überleben kann. Sie rutscht zu ihren Kindern hinüber und legt einen Arm um beide. Verwundert lassen sie sich von ihr drücken. Sie riechen mehlig und müssten mal duschen, und diese gammligen Sandalen sollte sie endlich wegwerfen. Aber, ach Gott, denkt sie, sollen sie doch stinken. Für die letzte Woche in Frankreich fahren die Mutter und ihre Söhne zurück nach Paris. Aber zuerst packen sie in Ipor alles zusammen und machen einen Abstecher nach Dieppe, das noch immer vom Zweiten Weltkrieg gezeichnet ist. Von Dieppe ist es gar nicht weit bis Calais, wo sich Migranten, wie sie später lesen wird, in einem riesigen Lager namens Dschungel versammeln, um auf die Überfahrt nach England zu warten. Von ihrem kleinen Mercedes aus sehen die Mutter und die Jungen nichts von diesen verzweifelten Menschen. Die Normandie-Landschaft wirkt seltsam entvölkert. Auf schmalen Straßen fahren sie durch grüne und goldgelbe Felder und schmucke Städtchen voller Blumen zum Château de Miromesnil, wo sie in einem Turmzimmer übernachten, wohlriechend, sauber, hell und friedlich und sauteuer. Hier wurde Guy also geboren, auch wenn sie merkt, dass er ihr inzwischen scheißegal ist. Nach dem beständigen Meeresrauschen, den Möwen, den Wellen, der Musik und den Touristen wirkt das Château inmitten der warmen Felder so still, dass es fast schon unheimlich ist. Die Vögel singen, aber sie singen wirklich. Die Gärten sind weitläufig und verträumt, riesige Potager, Küchengärten, so perfekt gepflegt, dass der Mutter vor deplatzierter Zärtlichkeit die Tränen kommen. Es gibt eine Spalierwand mit Birnbäumen, die Äste schwer von fast reifen Früchten. Einen etwa kniehohen Miniaturapfelbaum, ebenfalls an einem Spalier. Schwarze Dahlien, glänzende Auberginen und Schmetterlinge in einem unvorstellbaren Mintgrün. Die Jungen läuten die alte Glocke in der Kapelle, ziehen mit all ihrer Kraft an dem Seil. Sie fotografiert sie neben einer moosbewachsenen Steinbüste von Guy de Maupassant und ihr älterer Sohn schaut auf allen Fotos böse in die Kamera. Es gibt keine Restaurants in der Nähe und das Einzige, was im Umkreis von 10 Kilometern geöffnet hat, ist eine Bäckerei. Also kaufen sie fürs Abendessen alles, was noch da ist. Gebäck, Brot, Milch und Marmelade. Und lassen es sich im Garten schmecken, durch den noch die letzten Besucher bummeln. Die Jungen rennen die langen Wege auf und ab, vorsichtige Kinder, die nichts berühren, nichts kaputt machen, liebe und kluge Jungen. Es bleibt noch Zeit, vielleicht, sie hofft es zumindest, dass aus ihnen gute Männer werden. Sie kommen zu ihr zurückgerannt, um die Milch auszutrinken und sie stürmisch zu umarmen, vielleicht vor Erleichterung, dass sie endlich nicht mehr so frieren müssen. Ihrem älteren Sohn fällt ein Apfel auf den Kopf und er sieht sie an, als hätte sie ihn im Stich gelassen, weil sie so etwas zugelassen hat, aber dann wird er milder und lacht. In der Nacht kommt ein Sturm, peitscht die Bäume im dunklen Garten und die Jungen liegen in ihren Schlafsäcken auf dem Boden, die Mutter bei ihnen in dem kleinen Zimmer. Sie kann nicht schlafen und denkt an Laure Le Poitevin, Guys Mutter. Was für ein schreckliches Schicksal, beide Söhne zu überleben. Beide starben sehr jung an Syphilis, Resultat von heimlichem Sex, die sich in ihren Körpern ausbreitete und den Wahnsinn freisetzte. Wie einsam es wäre, denkt die Mutter und sieht ihre Kinder an, ohne sie in dieser dunklen Welt. Sie sieht zu, wie das zarte Morgenlicht die beiden weckt. Sie ist so müde. Ihre Söhne gehören nach Hause in ihre Betten. Sie selbst gehört nicht nach Frankreich, hat vielleicht auch nie hierhin gehört. Sie war einfach immer bloß sie selbst, neurotisch und voller Schwächen, selbst auf Französisch. Von allen Orten der Welt ist Florida der, an den sie gehört. Was für eine entmutigende Selbsterkenntnis. Und trotzdem wird es nicht das sein, was von ihrer Reise bleibt. Zwei Dinge werden länger bleiben. Das erste ist der letzte Abend in Yport, als sie nach Salzkaramellcrepe nach Hause gehen und die Mutter einen Mann sieht, der Gläser aus einer Kiste zu seinen Füßen nimmt und sie in einen großen grünen Container neben dem Casino wirft. Sie muss laut auflachen. Recycling! Ja klar! Als die Jungen endlich schlafen und es auf den Straßen ruhig geworden ist, rennt sie so schnell sie kann den Hügel hinunter. Was, wenn im Haus ein Feuer ausbricht oder einer der Jungen aus dem Schlaf hochschreckt und da, wo sie sein sollte, nur Leere vorfindet? Sie wirft sämtliches Glas auf einmal ein und stürmt nach Hause. Die Jungen schlafen, sicher in ihren Betten. Um Mitternacht, als sie gerade die letzte Flasche Wein leert und weiterhin kein Wort schreibt, klopft es an der Tür. Sie fühlt sich mutig, beinahe unbeschwert und öffnet angriffslustig die Tür. Auf der Stufe steht Jean-Paul, die Faust zum Anklopfen erhoben, sodass es aussieht, als wollte er nach ihr boxen. Fast hätte sie sich geduckt. Er wirkt verschämt und hat einen weiteren zusammengefalteten Zettel in der Hand. Er bitte um Verzeihung. Er hoffe, sie hatten einen angenehmen Aufenthalt und habe hier noch etwas für sie, aber sie solle es erst lesen, wenn er weg sei. Er habe die Mutter, so sagt er, sehr einfühlsam gefunden. Sie ist alles andere als einfühlsam. Er gibt ihr den Zettel, drückt ihr die Hand und verschwindet. Es ist ein Gedicht, gereimt. Ein Gedicht über die Mutter. Sie liest nicht mehr als die erste Strophe, bringt es aber nicht über sich, es wegzuwerfen. Sie prustet los und kann gar nicht mehr aufhören zu lachen, selbst als ihr schon der Bauch wehtut und alles vor ihren Augen verschwimmt. Na wunderbar! Noch ein Dichter! Genau das braucht die Welt! Und dieser Moment wird der sein, der sie für immer begleitet. Sie hockt neben ihrem jüngeren Sohn auf dem bloßliegenden Meeresboden. Das Gezeitenbecken ist ein Miniaturozean. Eine Schnecke zieht die Fühler ein, als sie sie mit einer Feder kitzeln. Eine rote Seeanemone pulsiert im zurücklaufenden Wasser. Haarige grüne Algen fühlen sich unter ihren Fingerspitzen an wie Satin. Der kleine Junge ist reglos, Sonne auf der braunen Haut. Der ältere Junge geht vorsichtig von Stein zu Stein in Richtung der Klippen. Er ist so groß wie ihre Handfläche. Bald wird sie ihn zurückrufen. Jetzt noch nicht. Der Kleine und sie sehen zu, wie geisterhafte Wesen mit silbrigem Rückgrat an ihren Fußknöcheln knabbern. Garnele oder Fisch, sie weiß es nicht. Sie weiß so wenig über diese erstaunliche Welt. Wenn genau jetzt ein Meteorit einschlagen würde, wären wir dann tot? Fragt der kleine Junge. Kommt auf den Meteoriten an, würde ich sagen, antwortet sie. Ein Riesenmeteorit. Dann wohl schon, sagt sie sehr langsam. Er saugt die Lippen ein. Wie die Dinosaurier, sagt er. Die Wahrheit mag moralisch korrekt sein, aber sie ist nicht immer richtig. Aber weißt du, sagt sie, das Schöne ist ja, dass wir es nie erfahren würden. Gerade noch sitzen wir in der Sonne, genießen das Meer, essen Eis, machen ein Schläfchen und haben uns lieb. Und dann, bumm, nichts mehr. Oder der Himmel. Oder das, sagt sie traurig. Der ältere Junge ist jetzt nur noch daumengroß. Er ist zu weit weg, als dass sie ihn retten könnte, wenn ihm etwas zustieße. Eine Monsterwelle, ein Kidnapper. Aber die Mutter ruft ihn nicht. Die Haltung seiner Schultern wirkt so entschlossen. Er will nirgendwo hin, nur weg. Sie hat verstanden.
Ipor von Lauren Groff mit Patricia Ziolkowska, Folge 3.